Gebetserhörung erfahren. Der hübsche junge Mann, der heute Morgen hier die Moderation gemacht hat, der war nicht nur in der Gebetserhörung, unser eigentlicher Moderator ist krank geworden. Und dann hieß es wieder, okay, dann stehe ich wieder den ganzen Sonntag hier komplett auf der Bühne. Und dann hatte ich Jonas gefragt und er sagte, ja klar. Und hat richtig gut gemacht, oder? Ja. Ich sage das nicht, um Jonas zu schmeicheln, sondern genau das Gleiche wie bei Manuela. Liebe Gemeinde, wir müssen verstehen, wie gesegnet wir sind. Wir sind so gesegnet und er hat es ja heute Morgen auch in der Moderation gesagt, wenn wir sehen, wie jeder von uns einzeln gesegnet ist und was wir der Gemeinde und dieser Stadt geben können, hey, dann passieren großartige Dinge. Und ja, bevor ich emotional werde, bete ich nochmal. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, in Freiheit, in Freude und voller Erwartung, Herr, weil du hier bist. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir das Leben haben in dir, und zwar in Fülle. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, das zu sagen, was du heute Morgen durch dein Wort sagen möchtest, und dass du unsere Herzen öffnest für diesen unglaublichen Schatz, den du für uns bereithältst. Amen. Ja, ihr wisst, ich erzähle immer von meiner Familie. Und wenn ich mal besonders essen gehen möchte, das war auch dieses Jahr so bei meinem Geburtstag, mal was richtig Schönes, Besonderes machen möchte, dann frage ich meine Jungs, wo gehen wir essen? Und für sie gibt es dafür nur einen Ort, um richtig schön lecker essen zu gehen. Und das ist natürlich das große M. Ja? Und wir machen das dann auch, weil wir gar keine Lust haben, in ein schönes Restaurant zu gehen und uns das Gejammer anzuhören. Also zufriedene Kinder sind auch meistens zufriedene Eltern. Und so einen Burger, den kann man auch immer essen, ist alles gut. Ich gehe auch nicht ungern hin. Aber auf jeden Fall gehen die dort nicht hin, wegen dem außergewöhnlichen Essen. Da bleibt immer was von übrig, was wir dann aufessen müssen, sondern natürlich wegen diesem Kids-Menü. Und ich sag's euch, manchmal ist da so cooles Spielzeug drin, dass ich mir auch ein Kids-Menü gerne holen würde. Aber leider bin ich zu alt. Und vor einiger Zeit waren wir mal wieder dort und es gab von Hasbro Gesellschaftsspiele. Und als dann die Tüten ankamen, meine Jungs sich das Spiel anguckten, das war natürlich nur aus Papier und sowas, dann war da das Spiel Spiel des Lebens, Junior. Kennt das jemand hier noch? Spiel des Lebens, ja. Meine Augen sind auf jeden Fall groß geworden, weil ich habe dieses Spiel als Kind geliebt. Auf jeden Fall ist das ein Brettspiel mit so einer coolen, nicht mit einem Würfel, sondern einer Drehscheibe, das geht auch bis 10. Und da fährst du mit so einem kleinen Auto auf diesem Brettspiel durch dein Leben ab dem Erwachsenenalter. Und du beginnst damit, du musst dich entscheiden, mache ich Karriere oder gehe ich erstmal studieren? So, das ist die erste Entscheidung, die du treffen musst. Und dann gehst du so durch dieses Spielfeld durch, musst ein paar Sachen machen und immer wieder musst du dich auch entscheiden, weil du musst nicht alles machen. Dann gibt es eine Versicherung, will ich die in Anspruch nehmen? Mache ich es ja oder nein? Könnte ja später nochmal wichtig werden oder ach, da komme ich sowieso nicht drauf. Also man muss da Entscheidungen treffen und das Ziel ist es, dann am Ende am Ruhestand anzukommen. Da kann man irgendwie am Ende noch eine Villa gewinnen und all so ein Zeug, aber es ist ein richtig cooles Spiel. Und wenn ich mir dieses Spiel jetzt so als Erwachsener nochmal angeschaut habe, dann muss ich feststellen, das ist doch näher an unserem Leben als gedacht. Auch dein und mein Leben, egal ob du jung, ob du mittel oder sehr alt bist, unser Leben besteht aus vielen Entscheidungen. Mögen es kleine sein oder große Entscheidungen, wir müssen sie treffen und die formen uns. Und deswegen ist das auch nicht selten, dass sie uns Kraft rauben. Ganz kurz, möchtest du hinten sitzen? Wir haben hier vorne noch ganz viele Plätze frei. Wir haben hier ganz viele Plätze vorne noch frei. Kommt gerne nach vorne. Hier soll keiner auf dem Boden sitzen. Ja, okay. Ich wollte nur ein guter Gastgeber sein. Nein, alles gut. Aber diese Entscheidungen, sie rauben uns oft Kraft. Und ich merke, je älter ich werde, vielen lieben Dank. Dann trinke ich doch gleich mal einen Schluck, oder? Je älter ich werde, desto ungerner treffe ich neue Entscheidungen. Sondern wenn ich Entscheidungen treffe, erwische ich mich doch immer wieder, dass die Entscheidungen die sind, die ich kenne und die dann ein gewisses Ergebnis bringen. Also wir treffen ungerne Entscheidungen, besonders neue Entscheidungen, die uns unbekannt sind, die große Konsequenzen mit sich bringen können. Und die Frage ist also, wie können wir gute Entscheidungen im Leben treffen, wenn doch manche doch so große Konsequenzen in unserem Leben haben. Hesekiel, einer der Propheten im Alten Testament, hatte schon damals etwas für unsere heutige Zeit. Und wir lesen in Kapitel 36, und ich werde euch, sagt Gott, meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Wenn du dich fragst, hey, wie soll ich gute Entscheidungen in meinem Leben treffen, dann sagt Gott, ich bin ein Gott, der dein Leben lenken und führen möchte. Ich möchte nicht von da oben auf dich herabschauen und gucken, ob du es gut oder schlecht machst, sondern ich möchte dich führen und ich möchte daran teilhaben. Und dafür hat er uns seinen Heiligen Geist zur Seite gestellt. Und er versetzt uns in die Lage, unser Leben aus Gottes Hand zu nehmen. Also wir befinden uns gerade in der Reihe des Heiligen Geistes und manche fragen sich, wer ist der überhaupt? Und wir wollen ihn in dieser Reihe immer mehr kennenlernen. Wir wollen lernen, wie wir ihm Raum geben können und das, was ihn auszeichnet, auch wirklich etwas in unserem Leben bewirkt. Und wenn es um Führung geht, dann ist das Alte Testament unglaublich schön, denn es ist sehr visuell. Und das Alte Testament ist ein Vorschatten, also ein Vorgeschmack auf das, was später auf, also für uns gilt in Bezug auf den Heiligen Geist. Und wir können darin so gut sehen, wie Gott uns auch heute, dich und mich, in unserem Alltag führen möchte. Und für die, die die Geschichte mit Israel nicht so kennen, ganz kurz zusammengefasst, Israels Geschichte als Volk begann in einer Sklaverei. 400 Jahre waren sie in der Sklaverei und das Einzige, was sie kannten, war das Innere der Grenzen von Ägypten. Und irgendwann sagte Gott, es reicht jetzt, ich werde mein Volk befreien. Und er beauftragte Mose, dass sie befreit werden. Und Mose machte dann ein paar Sachen, manche kennen es, die 10 Plagen. Und letztendlich ließ der Pharao das Volk frei. Und nun stehen sie da, außerhalb dieser Grenzen. Eine ganz neue Zukunft liegt vor ihnen. Aber auch alles ist neu und unbekannt. Aber sie waren mit all dieser neuen Zukunft nicht allein. Gott war an ihrer Seite. Und wenn ihr das mal euch durchlest, 2. Mose, dann sehen wir, dass Gott in Form einer Wolkensäule, also wenn du eine Wolke am Himmel siehst, vielleicht sah sie so ähnlich aus, wahrscheinlich noch ein bisschen eindrucksvoller, dann war die Wolke mit ihnen. Und immer ging er ihnen voraus. Und das Volk konnte dieser Wolke folgen. Und wenn abends wurde, dann legte sich Gott in Form einer Feuersäule und gab ihnen Ruhe und das Volk kam zur Ruhe. Und für uns Menschen ist das, glaube ich, ich merke das immer wieder, wo ich sage, oh Mann, hatten die es gut. Die haben es so plastisch visuell gesehen und das muss unglaublich sein. Das erste Navigationsgerät der Welt wurde von Gott erfunden. Ist das nicht erstaunlich? Weniger Stress, mehr Sicherheit und Ruhe, weil Gott ist ja immer vorausgegangen. Und Jesaja fasst das auch so schön zusammen in einer Zeit, wo es dem Volk wieder richtig schlecht ging und sie wieder gefangen waren. Da sagt er, wo ist der Gott, so klagten wir, der einst den großen Hirten seiner Herde aus dem Wasser des Nilstroms gerettet hatte? Wo ist der Gott, der Mose ausgerüstet hat, der seinen Heiligen Geist auf ihn gelegt hat und ihm beistand mit seinen mächtigen Armen? Der Gott, der das Meer zerteilte vor seinem Volk, damit sein großer Name gepriesen wird in Ewigkeit. Der sie über den Meeresgrund führte, ungefährdet, ohne zu stolpern, so sicher wie Pferde die Steppe durchqueren. Wie ein Hirt seine Rinderherde führt, sie zum Rastplatz bringt mit geschütztem Tal, so führte der Herr durch seinen mächtigen Geist sein Volk aus der Gefahr und gab ihnen Ruhe und Sicherheit. Ja, der Herr, oder ja, Herr, so hast du dein Volk geleitet, damit dein herrlicher Name gepriesen wird. Ist das nicht stark? Selbst Jahre, Jahrhunderte später in der Sklaverei erinnern sie sich an diesen Moment und sagen, wow, das war außergewöhnlich. Dort, wie du uns dort geleitet hast, das war außergewöhnlich. Und das Interessante ist, was hier Jesaja auch schreibt. Wer hat sie geleitet? Es war der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat sie geleitet. Er hatte den Geist auf Mose gelegt und er hat das Volk durch die Wüste geführt. Und derselbe Geist steht uns zur Unterstützung zur Seite. Wir haben es schon im Abendmahl gefeiert. Jesus Christus hat den Weg für uns freigemacht. Er hat uns von einem Leben ohne Gott befreit. Er hat all das auf sich genommen, was uns von Gott trennt, damit wir als seine Kinder leben dürfen. Und er hat uns eine Zukunft offenbart, in der wir eine ganz neue Identität haben, die auf seinen Namen gründet. Und er hat uns seinen Geist gegeben, der uns durch dieses Leben führen und leiten soll. Und ihr Lieben, jeder, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, der hat diesen Zuspruch. Wenn du hier sitzt und sagst, ich glaube an Jesus Christus, ich nehme das für mein Leben an, dann hast du diesen Zuspruch des Heiligen Geistes. Und ihr wisst das, mir geht es manchmal auch so, wenn ich im Alten Testament schaue. Wir denken, oh, das war so spektakulär, wie Gott das im Alten Testament gemacht hat. Aber wir lesen auch, dass das Alte Testament nur ein Vorgeschmack ist auf das, wie der Heilige Geist uns führen möchte. Also das, was Gott da so spektakulär visuell gemacht hat im Alten Testament, uns geht es viel besser. Uns geht es viel besser. Manchmal denke ich so, es wäre doch so viel einfacher, wenn Gott hier in so einer Wolke wäre, ich wüsste, wo ich hingehen müsste und wenn ich ruhen müsste mit Feuer. Aber was lesen wir vom Volk Israel, als Gott sie so geleitet hatte? Sie haben so viel gemeckert, wenn ihnen was nicht gepasst hat. Sie waren unsicher, ängstlich, wenn etwas Neues kam, obwohl die Wolke und die Feuersäule da war. Und sie wollten sich nicht leiten lassen, wie Gott es sich für sie gewünscht hat. Immer wieder wirst du lesen, oh, hätte er uns doch in Ägypten gelassen. Da hatten wir zumindest Fleisch. Kann man manchmal verstehen, ne? Sie wollten immer wieder zurück zu dem, was ihnen vertraut war. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, wir wissen gar nicht, wie viel besser wir es haben als das Volk Israel, weil der Heilige Geist in uns lebt und uns leiten möchte. Aber wie beim Volk Israel ist es nicht selbstverständlich, dass der Heilige Geist uns leitet. Und das, obwohl das seine Aufgabe und sein Wunsch ist. Wisst ihr, wenn wir ins Neue Testament in die Briefe schauen, dann beschreibt Paulus diesen Zustand, warum das so schwer ist, als einen Kampf zwischen dem alten und dem neuen Leben. Also obwohl wir Jesus haben, eine neue Identität haben, ist da immer noch ein Kampf in uns. Und dieses alte Leben, das möchte sich immer wieder ihren Platz zurückkämpfen. Es hat eigentlich keine Macht mehr. Es hat keine Autorität mehr, aber es ist immer noch da und es versucht sich immer wieder den Weg zurückzukämpfen. Es klebt irgendwie immer noch an den Fersen und möchte sich bemerkbar machen. Die Frage ist, wie können wir also lernen, dem Heiligen Geist zu folgen und den Heiligen Geist immer mehr in unserem Leben wahrzunehmen? Und Paulus sagt in einer von vielen Stellen, und das finden wir in Römer 12, Vers 1 und 2, da sagt er Folgendes als Antwort. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, als ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wie funktioniert es, dass wir gute Entscheidungen treffen und dem Heiligen Geist folgen? Es funktioniert nur dadurch, dass wir Gott unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und wisst ihr, das tun wir nicht, indem wir einmal in unserem Leben unsere Hand heben, indem wir einmal unser Gebet gesprochen haben, zu sagen, ja, Jesus, ich nehme das für mich an. Sondern es passiert durch die tägliche Hingabe, indem wir unser Leben ihm anvertrauen. Da sagt Paulus, das ist ein richtiger Gottesdienst. Und er führt weiter aus, es braucht eine ganz bewusste Entscheidung. Eine ganz bewusste Entscheidung, nicht dem Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt sich zu orientieren. Wisst ihr, warum es bewusst passiert muss? Weil es automatisch passiert, dass wir uns diesen Dingen anpassen. Es passiert automatisch, dass wir uns daran orientieren, aber wir müssen uns bewusst entscheiden, dieser Stimme zu folgen, uns davon abzuwenden. Weil wisst ihr, die Stimme Gottes muss lauter sein als die Stimme dieser Welt. Und Gott möchte Neues in unserem Leben tun, aber es funktioniert nur, wenn wir unser altes Leben und auch all die Gewohnheiten ablegen. Es funktioniert nicht, wenn wir sagen, Heiliger Geist, leite mich, aber ich lebe mein altes Leben weiter so wie bisher. Das passt nicht zusammen. Ihr Lieben, wenn wir Gottes Stimme hören möchten, dann sollten wir nicht als erstes die Frage stellen, was kann ich tun? Wisst ihr, das ist immer eine schnelle Frage, die wir stellen. Was kann ich machen? Was kann ich besser machen? Irgendwie läuft nicht gut. Was muss ich ändern? Wir sind schnell immer machen, sondern die wichtige Frage ist, wem schenke ich eigentlich mein Gehör? Wem schenke ich mein Gehör? Wer hat die Autorität, zu mir zu sprechen? Hey, wer bestimmt eigentlich in meinem Leben? Und ich frage dich nicht heute theoretisch, weil theoretisch sagen wir alle Jesus, sondern anhand von unserem Handeln und anhand von den Entscheidungen, die wir treffen, beurteilt. Schau dir mal deine Entscheidungen an, die du triffst. Schau dir mal dein Handeln an. Und dann kannst du mal schauen und dich fragen, wer trifft eigentlich diese Entscheidungen? Woran orientiere ich mich eigentlich? Ist es Gott? Bin es ich? Oder sind es die Gewohnheiten dieser Welt? Wisst ihr, die Stimmen dieser Welt, die sind unglaublich laut. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Hey, was macht ein gutes und erfolgreiches Leben aus? Wie führt man gute Beziehungen? Was macht ein Leben wertvoll? Nach welchen Werten lebe ich? Wir sehen an so vielen Stellen, wo sich Menschen dran orientieren. Und auch ich muss in meinem Leben immer wieder feststellen, okay, ich orientiere mich doch an diesen Dingen. Und nun finden wir ein weiteres Bild. Hier spricht jetzt Johannes der Täufer, was wir über den Heiligen Geist erfahren. Lass uns mal in Lukas 3, Vers 16 schauen. Da kündigt ja Johannes der Täufer Jesus kündigt an. Und da sagt er, also Johannes, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Jetzt kommt das Wichtige. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich habe euch mal so ein schönes Bild von Feuer mitgebracht. Feuer ist etwas Faszinierendes. Und wenn ich Joel so hier so in die Augen schaue, dann ist auf jeden Fall Feuer einer der Gründe, warum er so gerne bei den Rangern ist. Oder? Auf jeden Fall, als du jünger warst. Wenn ich bei den Rangern immer mal vorbeischaue und da ist Feuer, alle Jungs sind da. Alle haben Holz in der Hand, alle wollen es höher, größer machen. Es hat etwas Faszinierendes, wie es leuchtet, wie es wärmt. Und auch, was es für eine unglaubliche Kraft entwickeln kann, das fasziniert uns. Also Feuer gehört zu unserem Leben dazu und ist ein sehr kraftvolles Bild, das Johannes hier in Bezug auf den Heiligen Geist benutzt. Wenn wir in die Bibel schauen, ist die Beschreibung Gottes in Bezug auf Feuer jetzt nichts Neues, sondern auch im Alten Testament wird es ganz häufig benutzt und es steht für ein Symbol für Gottes Gegenwart. Wo das Feuer Gottes ist, da ist Gottes Gegenwart. Als Gott Mose am Busch begegnete, er begegnete ihn in einem brennenden Busch. Oder ich habe gerade eben auch von der Feuersäule gesprochen. Die Feuersäule, die legte sich auch später mit der Wolkensäule zusammen auf das Zelt, auf das Heiligtum. Es ist ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Aber es ist auch ein Bild für Gottes Heiligkeit. Ein Bild für Gottes Heiligkeit, das alles verzehrt, vernichtet, was nicht übereinstimmt mit seinem Willen. Und das lesen wir zum Beispiel in Malachi 3. Doch wer wird den Tag überleben, an dem der Herr kommt? Wer kann vor dem Herrn bestehen, wenn er erscheint? Er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog. Er macht es wie einer, der Silber erhitzt, um Verunreinigung auszuschmelzen. Er reinigt die Nachkommen von Levi wie Gold oder Silber durchs Feuer gereinigt wird, damit sie seinen Opferdienst recht versehen. Was uns also Johannes und Malachi auch hier sagt, ist, wer den Heiligen Geist in sich hat, der trägt ein Feuer in sich. Wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann hast du ein Feuer in dir. Zum einen für die Gegenwart Gottes, aber auch für ein verzehrendes Feuer. Wisst ihr, Feuer ist die chemische Reaktion, wo Energie in Form von Licht und Wärme freigesetzt wird. Und wo genügend Sauerstoff, wo genügend Brennstoff und Hitze ist, da kann sich ein Feuer immer weiter entfachen. Wir kennen alle mal so auf YouTube und so Feuervideos von Feuerwehr. Es ist unglaublich, was Feuer imstande ist zu bewirken. Und auch wenn du es falsch angehst, was für ein Schaden Feuer anrichten kann. Und wenn Johannes und Malachi hier vom Heiligen Geist als Feuer sprechen, dann können wir das so auch über den Heiligen Geist sagen. Wenn wir den Heiligen Geist Raum geben, ihn wirken lassen, dann wird er sich nicht in unserem Leben aufhalten lassen. Nichts kann ihn dann stoppen, sondern es breitet sich wie ein Feuer aus, das unser Leben in Bewegung setzen kann. Und wisst ihr, es gibt so viele gute Eigenschaften über Feuer, auch in Bezug auf den Heiligen Geist. Aber ich möchte mich heute auf diesen einen Punkt fokussieren, den Malachi angesprochen hat, nämlich, dass Feuer reinigt. Feuer hat eine reinigende Wirkung. Ich weiß nicht, zumindest die alt wie ich sind oder noch älter, die kennen das noch. Du hast dir so einen richtig dicken Dorn oder so oder Splitter an deinen Finger gezogen oder hast eine dicke Blase, hast was Blödes angefasst, hast eine dicke Blase und dann kommt Mama mit einer Nadel. Und was hat Mama immer gemacht?
Reingestochen.
Nee, das hat sie gemacht, aber Mama hat erstmal ein Feuerzeug drunter gehalten. Jetzt haben wir, seit Corona, haben wir Desinfektionsmittel bis zum Lebensende. Aber früher hat man das unter ein Feuerzeug gehalten, damit alle Keime entfernt werden. Alles, was an Verunreinigung an dieser Nadel ist, damit das nicht in die Haut gelangt, sondern die Nadel das tun kann, was sie tun soll. Keime abzutöten. Und wenn wir den Heiligen Geist Raum geben, er Raum in unserem Leben bekommt, dann wird das eine Folge haben, dass der Heilige Geist unser Leben reinigen möchte. Das ist eine logische Folge des Heiligen Geistes. Und zwar will er uns reinigen von all den Schmutz und den Keimen, die auf dein und mein Leben liegen. Er möchte dein Leben reinigen von all den Schmutz und all den Verunreinigungen. Aber wisst ihr, wenn der Heilige Geist reinigt, dann ist das nicht immer angenehm. Wisst ihr, der Heilige Geist kommt leider nicht so wie in diesen Disney-Filmen. Da kommt eine schöne Fee, macht einmal Feenstaub drüber und dann siehst du aus wie eine wunderschöne Prinzessin. Nein, der Heilige Geist arbeitet anders. Sondern er kann auch kommen durch Zurechtweisung. Er kann kommen durch Enttäuschung oder durch Rückschläge. Er kann kommen und uns reinigen durch Dinge, die richtig wehtun. Und manchmal, wenn der Heilige Geist reinigt, dann tut das richtig weh. Wisst ihr, wir sind Camper, habe ich ja schon tausendmal erzählt, wisst ihr ja. Und Mücken lieben mich und meinen ältesten Sohn. Und wir haben zu Hause so einen Mückenstecher. Und an manchen Stellen tut der unglaublich weh. Aber wenn du dieses Brennen auf diesen blöden Mückenstich spürst und was er mit diesem Gift tut, es wegbrennt und es auf einmal so gefühlt aufhört zu jucken, dann ist das etwas unglaublich Guttunendes. Und das tut weh, wenn der Heilige Geist uns reinigt. Es tut weh, wenn er uns von Dingen reinigt, die nicht gut für unser Leben sind, aber die wir doch irgendwie auch ganz gern haben, oder? Dinge, die ja einfach Gewohnheit sind, womit wir uns arrangiert haben. Was uns schwerfällt, jetzt zu sagen, das jetzt nicht mehr, was soll ich denn dann machen? Dinge, die uns vielleicht auch Vorteile verschafft haben, die das Leben einfacher gemacht haben, aber eigentlich nicht gut für unser Leben waren. Und das tut manchmal weh. Es tut aus meiner Erfahrung oft weh, wenn Gott mich von diesen Dingen, weil das war vertraut. Da war ich sicher drin. Und dieses Neue, das ist manchmal so unbekannt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir klar haben, wer Autorität in unserem Leben hat. Denn wenn was wehtut, dann wollen wir das nicht. Wenn Gott sagt, ja, ich habe hier was richtig Schönes, aber ich muss hier erstmal ein bisschen diesen Mückenstecher anbrennen, dann sagst du, es geht schon so, ich habe dich auch so lieb, Jesus. Wisst ihr, als mein Sohnemann, wir das Ding gekauft haben und der das erste Mal gespült hat, der hat geschrien wie wild. Und da habe ich gesagt, das hilft dir, das tut dir gut. Und der ist weggerannt, hat geschrien, 3 Stunden diskutiert. Und heute, das Erste ist, wenn der einen Mückenstich hat, der rennt sofort ins Badezimmer, macht das selber. Weil er festgestellt hat, okay, es brennt zwar, aber es tut unglaublich gut. Weil dieser Mückenstich, wenn du den kratzt, wenn du da immer ständig dran juckst, der kriegt so welche Dinger. Und er hat festgestellt, okay, dieser Mückenbrenner, das ist gut. Und das Gleiche gilt auch für den Heiligen Geist. Wusstest du, dass Waldbrände, nicht so sehr in Deutschland, aber schon in großen Teilen der Welt, einen positiven Effekt haben? Ist krass, oder? Wisst du, dass Waldbrände fügen dem Boden Dünger zu? Sie setzen Mineralien frei. Wenn Waldbrände entstehen, haben die schwächeren Pflanzen, die eigentlich zwischen all den anderen kaum Raum haben, haben sie die Chance, sich besser zu entwickeln, weil sie sonst untergehen würden. Manche Organismen brauchen sogar Brände, um sich optimal zu entwickeln. Also ein kontrolliertes Feuer. Also wir haben oft immer mit Feuer immer ganz schlimme Sachen im Blick. Aber ein kontrolliertes Feuer ist für die Vegetation gut. Und das tut auch der Heilige Geist. Er bringt das Feuer in unserem Leben, um uns zu reinigen, damit neue, bessere Frucht in unserem Leben entstehen kann. Und wenn wir bei dem Bild von Melachi bleiben, er sagt, Gott reinigt uns, oder auch da war es die Leviten und so, wie Silber und Gold. Und was lesen wir dort? Es wird geschmolzen, um von aller Unreinheit und Schlacke befreit zu werden. Also all das Schlechte wird weggenommen und dem Silber und Gold schadet es nicht. Es wird zwar geschmolzen, es wird verändert, aber das Gold und das Silber schadet es nicht, sondern es wird reiner und echter. Und wenn der Heilige Geist mit seinem Feuer in unser Leben kommt und das sich manchmal nicht schön anfühlt, dann möchte der Heilige Geist unseren Glauben echter, freier machen. Und ihr Lieben, ich bin seit 18 Jahren getauft. Ich habe sehr früh Jesus kennengelernt, auch wenn ich sehr viele Umwege gegangen bin. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich das gesagt habe. jetzt weiß ich es wieder. Aber wenn Gottes Feuer kam, ich Enttäuschungen erlebt habe, Gott, warum hast du mir da nicht geholfen? Gott, warum hat das nicht so funktioniert? Ich habe dafür gebetet. Dann musste ich feststellen, dass mein Glaube an diesen Stellen oft nicht echt war. Ich habe mir oft so einen Glauben aufgebaut in meinen Gedanken, so ist Gott, so handelt Gott. Und Gott hat nicht getan oder anders gehandelt, wie ich war, und ich war enttäuscht. Und ich habe festgestellt, mein Glaube war nicht immer so echt, wie ich gedacht habe. Und durch diese Enttäuschung manchmal, durch diese Rückschläge oder dass Gott nicht so gehandelt hat, wie ich wollte, hat Gott mir gezeigt, guck mal, ich möchte hier gerade was entfernen aus deinem Leben. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, verzichte nicht auf dieses reinigende Feuer, weil es in deinem Leben Platz schafft, damit Gott etwas Neues in dir bewirken kann. Wisst ihr, vor einiger Zeit ist mir was Gutes widerfahren. Ich habe mich voll gesegnet gefühlt und ich wollte von diesem Segen was weitergeben. Hab gebetet, hab gesagt, Gott, ey, ich will den Segen direkt weitergeben. Oder ein Teil so, ne? Das war ein Gegenstand. Und dann habe ich gebetet und dann kam die Möglichkeit. Ich konnte einen Freund finanziell unterstützen. Deswegen wisst ihr auch, warum ich das so ein bisschen verschachtelt erzählen muss. Und das war richtig schön. Ich dachte, Gott, du segnest mich, ich gebe es weiter oder einen Teil weiter und hey, mega. Und es hat sich so lange gut angefühlt, bis ich diese Person besucht habe. Und ich habe festgestellt, hey, der Person geht es viel besser als mir. Schöne Stühle im Wohnzimmer. Ich habe die von Lidl. Für 30 Euro. Die meine Kinder schon aufgerissen haben und all solche Sachen. Und ich habe festgestellt, hey, da passiert gerade was in mir. Gerade war es doch noch so schön, aber als ich gesehen habe, wie besser es ihm eigentlich ging materiell, kamen negative Gefühle. Und dann habe ich Gott gefragt, sag, warum sollte ich den denn unterstützen? Ich bin doch hier der arme Pastor. Ich hätte das doch auch gebrauchen können, Herr, für meine Kinder. Oder? Ja, eigentlich steht jetzt hier Ohr, aber okay. Wisst ihr, der Geist hat mir gezeigt, durch den Segen, den ich eigentlich weitergeben sollte, der auch gut war, da ist was in deinem Leben und da möchte ich ran. Wisst ihr, ich bin ärmer aufgewachsen. Ich war nie in meinem Leben als Kind im Urlaub. Wir hatten immer zu wenig Geld. Wir waren viele Kinder, wir hatten eine schöne Familie, aber materiell hat uns immer alles gefehlt. Und ich bin damit aufgewachsen, dass andere immer mehr haben als ich. Materiell. Immer. Ich war sogar kriminell als Jugendlicher. Mal so hier geoutet. Ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, hättest du mir eine finanziell stärkere Familie gegeben? Weißt du noch, wie ich mit ihm diskutiert habe als Jugendlicher? Dann würde ich sowas ja nicht machen, aber du hast mir diese Familie nicht gegeben. Es war Eifersucht. Ich bin aufgewachsen mit Eifersucht, weil ich in meinem Leben etwas nicht hatte und davon geprägt war. Und wisst ihr, Gott segnet mein Leben unglaublich schön. Er ist mein Versorger und ich habe keinen Mangel. Aber diese bittere Wurzel in meinem Leben, sie hält Gott davon ab, dass ich ihn als Versorger, ich hab vorher den Segen erfahren und der Segen war auf einmal weg, weil ich gesehen habe, dass der andere mehr hatte. Und diese bittere Wurzel hat mir gezeigt, hey, die hält Gottes Geist davon ab, Raum einzunehmen und als Versorger in meinem Leben zu regieren. Es war also etwas Gutes, das der Heilige Geist mir gezeigt hat. Und wisst ihr, es ist manchmal erschreckend, dass ich das in meinem Leben feststelle und auch in so vielen anderen Leben, wie sehr wir an diesen Dingen hängen. Eifersucht, Neid, Stolz, Habsucht. Wir haben dieses Gefühl, dass es das Leben angenehmer macht. Wisst ihr, ich konnte so oft in meinem Leben sagen, ja, hätte ich mehr gehabt, Gott, dann hätte ich ganz andere Sachen machen können. Hätte ich mehr Möglichkeiten gehabt, dann wäre mein Leben ganz anders. Und so gehen wir oft durchs Leben. Wir finden Ausreden. Aber Gott möchte unser Leben freisetzen. Er ist der Versorger. Er möchte für mein Leben sorgen. Er möchte durch mein Leben Segen freisetzen. Und durch diese bittere Wurzel ist es nicht möglich. Und dann wollte der Heilige Geist daran. Wisst ihr, Gott liebt uns so sehr. Er liebt uns so, wie wir sind. Mit all unseren Fehlern und Schwächen. Mit all dem, was wir nicht hinbekommen. Aber was wäre er für ein Gott, wenn er uns in diesen Dingen versauern lassen würde, wenn er etwas viel Besseres für uns bereithält, oder? Wisst ihr, letztens, Wilko darf das jetzt mal wissen, ich glaube, ich habe Wilko hier gesehen, der hübsche Mann hat letztens geheiratet. Und ich habe die Trauung gemacht und als ich mich dann angezogen habe, dann habe ich mein Lieblingshemd rausgezogen, extra für Wilko, und habe dann festgestellt, das Hemd hat es gar nicht vorher in die Reinigung geschafft. Und ich hatte hier so einen richtig schönen Fleck gehabt. Und ich habe mir gedacht, hey, ziehe ich jetzt ein anderes Hemd an? Nein. Ich ziehe ein Jackett drüber an. Und ich war auch abends nicht bei der Feier, sondern habe nur die Trauung gemacht und habe mir dann gedacht, sieht ja keiner, ich mache ja nur die Trauung, da habe ich das Jackett an. Habe die Trauung gemacht, war auch ganz okay. Und bin dann wieder nach Hause gefahren. Keiner hat etwas gemerkt. Doch der Fleck war da. Der Fleck war da. Hey, wie peinlich wäre es gewesen, wenn Wilko schon sein Jackett direkt nach der Hochzeit ausgezogen hätte und alle Männer hätten auch ihr Jackett ausziehen müssen und ich hätte dann gestanden da mit meinem Fleck. Wisst ihr, der Fleck war trotzdem da. Und er wäre zum Vorschein, er war da und er wäre zum Vorschein gekommen. Es kommt oft zum Vorschein an den ungünstigsten Momenten. Und wisst ihr, warum ich dieses Beispiel bringe, ist, wir machen das nicht selten so mit unserem Leben. Da sind Dinge, die sind nicht gut und wir überdecken sie. So, dass sie keiner sieht. Manchmal tun wir das auch durch ganz fromme Dinge. Übertuchen das mit heiligen Sachen und so welche Sachen. Und eigentlich ist da dieser Schmutz da. Und er kommt an den unpassenden Momenten in unserem Leben zum Vorschein. Wisst ihr, bei Menschen funktioniert das manchmal. Und wir müssen auch nicht Menschen immer unsere tiefsten Probleme und Sachen, Dinge zeigen. Aber Gott können wir nichts vormachen. Und ihr Lieben, wir müssen Gott auch nichts vormachen. Aber manchmal schämen wir uns vor ihm. Wisst ihr, ich habe euch noch einen Vers mitgebracht aus Römer 7, Vers 24 und dann will ich auch gleich zum Abschluss kommen. Vielleicht findest du dich in diesen Versen wieder. Da sagt Paulus in Römer 7, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Ich glaube, dieses Gefühl können viele nachvollziehen, oder? Wir schauen auf Dinge in unserem Leben, die Band darf gerne schon nach vorne kommen, und wir fragen uns, wie soll das nur werden? Wer soll mich von all dem in meinem Leben befreien? Wir haben das Gefühl, dass wir keine Chance dagegen haben, davon loszukommen. Wisst ihr, wenn ihr euch mal das Kapitel 7 anschaut, dann sagt Paulus dort 27 Mal ich. Ich. Ich und meine Schuld, ich und meine Probleme, ich und mein Leid. Und wenn wir ein Kapitel weiterschauen, dann finden wir ganze 22 Male den Heiligen Geist. Wir lesen von Gnade, wir lesen von Befreiung, wir lesen von seinem Einfluss. Und das darf ich dir heute sagen. Der Heilige Geist wird dir die Kraft geben, gegen deine Sünden zu kämpfen. Er wird dir die Kraft geben, dich von den alten Dingen und den Werten und Gewohnheiten dieser Welt abzuwenden. Das hat er uns zugesagt, wenn wir ihn um Hilfe bitten und wenn wir ihm Raum geben. Aber wisst ihr, ich habe es gerade eben gesagt, es ist nicht immer angenehm. Diese Erfahrung habe ich gemacht, aber ich darf dir heute sagen, ich möchte darauf nicht verzichten. Ich möchte auf dieses reinigende Feuer nicht verzichten, weil Gott mich dadurch in so vielen Dingen in meinem Leben freigesetzt hat. Und ich dadurch erfahren durfte, wie viel mehr und besser es Gott mit meinem Leben meint. Aber darf das Gott in deinem Leben tun? Oder darf er dir nur schöne Gefühle geben, dass du dich gut fühlst, dass er dich lieb hat? Sondern darf er die Autorität haben, dich zu leiten, auch durch sein reinigendes Feuer? Wisst ihr, ich habe vor 2 Jahren einmal darüber gepredigt und seitdem bete ich das regelmäßig. Und das ist kein einfaches Gebet, aber es ist das Gebet von David aus Psalm 139. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Sehnsucht hast nach dem Heiligen Geist, wenn du die Sehnsucht hast nach Befreiung in deinem Leben, die Sehnsucht hast, dass Gott dein Leben freisetzt, dass Gott, der Heilige Geist, all das, was wir schon gehört haben, in dein Leben freisetzt, dann möchte ich dich ermutigen. Schreib dir das auf, Psalm 139, die Verse 23 bis 24. Dort sagt David, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Es braucht unsere Bereitschaft. Der Heilige Geist tut nichts, was du nicht willst. Der schmeißt dich mal vom Pferd wie bei Paulus, aber er arbeitet mit dir zusammen. Und du musst ihm die Erlaubnis geben. Und deswegen möchte ich dich bitten, Gott, der Heilige Geist, haben wir letzte Woche gehört, er ist wie eine liebende Mutter, er führt dich ganz sanftmütig. Aber du musst ihn auch dich führen lassen. Und wenn du ihm diese Erlaubnis gibst, wird er dir vielleicht in deinem Leben Dinge zeigen, die nicht schön sind, aber er wird damit nicht auf dein Leben einhämmern, sondern er wird ganz liebevoll dir zeigen, hey, hier ist was, darf ich da rangehen? Darf ich das wegmachen? Und das darf das der Dünger sein, woraus etwas Neues entstehen kann. Verzichte darauf nicht. Das hat der Heilige Geist uns zugesprochen, weil wir an Jesus Christus glauben. Es ist dir zugesagt, dass du nicht wie Israel in dieser Sklaverei, in dem alten Ich stecken bleiben musst, sondern er wird dich freisetzen für diese neue Zukunft, die geprägt ist von der Führung des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, wir singen gleich noch einen Song. Und vielleicht hast du was auf dem Herzen, dann möchte ich dich einfach ermutigen, geh vor Gott. Und wenn du merkst, oh, das kriege ich irgendwie alleine nicht hin, dann werden hier gleich auch Beter für dich bereitstehen, die gerne für dich beten, die gerne mit dir und Gott kommunizieren. Aber lass diesen Moment nicht verstreichen, wenn Gott gerade zu dir gesprochen hat. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht wie Waisen zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen wunderbaren Heiligen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führen möchte. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du vollkommen gut bist und dass du Gutes mit uns im Sinne hast. Ich danke dir, dass du nicht dabei zuschaust, wie wir in Dreck und Schlund versauern, sondern dass du uns reinigen und heiligen willst. Und du siehst, du kennst es seit tausenden von Jahren mit uns Menschen. Wir haben Angst, wir sind unsicher und wir neigen dazu, immer zu unseren Gewohnheiten zurückzukommen. Aber ich bete, Heiliger Geist, dass du ein Feuer in uns entfachst, was uns den Antrieb gibt, diese Schritte mit dir zu gehen. Dass dein Feuer uns reinigt, uns heiligt und etwas Neues in uns schafft, was wirklich auf dich gegründet ist, Herr. Und ich danke dir, dass du jedes einzelne Herz kennst, dass du jeden Einzelnen hier liebst. Und dass du, ich bitte dich jetzt einfach, dass du sprichst, dass du deine liebende Hand auf etwas legst, wo du freisetzen möchtest. Ich danke dir, dass es in dir möglich ist. Wie Paulus in Römer 8 sagt, weil der Heilige Geist in uns lebt, Jesus, weil du den Weg frei gemacht hast, liegt vor uns eine unglaubliche Zukunft. Und ich danke dir, dass das nicht nur schöne Worte sind, sondern deine Realität. Amen.